was ich ganz, ganz stark gelernt habe in den letzten Monaten, seit ich das mit der Gründung wieder aufgenommen habe, ist, dass es total schön ist, naiv zu sein und einfach rauszugehen und an das Gute in den Leuten zu glauben und an der eigenen Vision teilhaben zu lassen. Denn ich denke, bei 99% der Menschen kommt dann auch eine Idee, wie man es weiter voranbringen kann, wie man Synergien finden kann, wie es zur Unterstützung kommen kann. Und dieses 1%, was es vielleicht nicht denkt, habe ich Gott sei Dank bisher noch nicht getroffen.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Social Economy, unserem Podcast zu Sozialunternehmertum. Und es geht hier bei uns heute wie immer um Menschen, die Wirtschaft und Gemeinwohl zugleich im Blick haben. Mein Name ist Vicky.
Und hier ist Walter. Und unser Gast heute ist Hanno Weimer von Groo. Hi Hanno, schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Und Hanno, du kommst aus eigentlich Lübeck, wohnst gerade in Münster und bist dabei, mit deinen drei Mitgründern und einer Mitgründerin zu gründen. Und zwar das Unternehmen Groom oder Groom. Ich habe mich das gefragt, als Walter das gerade gesagt hat. Wie spricht man euch eigentlich aus?
Ja, gute Frage. Das ist immer bei den Neologismen ja so ein Ding. Aber wir nennen uns selber Groom.
Ah ja, okay, Groom.
Ja, Hanno, wir hatten ja schon ein kurzes Vorgespräch und ich finde das wirklich sehr interessant, was ihr macht. Also für mich sind das zwei Punkte, die ihr verbindet, nämlich Landwirtschaft und Teamentwicklung. Und das sieht erstmal nicht wirklich so aus, als ob das zusammengehört. Aber ich habe einen Satz in Erinnerung, der es für mich auf den Punkt gebracht hat, wofür vielleicht auch eine gemeinsame Anknüpfung ist, nämlich gemeinsam sehen und gemeinsam ernten. Das habe ich noch aus unserem Gespräch in Erinnerung. Erklär doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was ihr genau macht und was daran vor allem sozial ist, ja, weshalb ihr euch auch als Sozialunternehmen versteht.
Ja, genau. Du hast es eigentlich schon ganz schön auf den Punkt gebracht, dass wir eben früh anfangen und unsere Kunden von Anfang bis zum Ende begleiten wollen. Das heißt, wir wollen eher ein Projekt bieten als einfach nur ein Event, was in der Personalentwicklung und vor allem bei Teambuilding-Events ja oft der Standard ist zurzeit. Aber das ist erst in der zweiten Stufe. Ich fange mal ganz kurz vorne an, denn im Endeffekt geht es ja darum, um das Gärtnern und das Urban Gardening. Das ist ja unser Kernbereich, in dem wir erstmal auftreten. Und da möchten wir eben ein Gartenprojekt bieten, das viele Barrieren, die viele Menschen vielleicht zum Gärtnern noch haben, wegnimmt und eben die Stadt-Land-Beziehung wieder verstärkt. Die urbane Bevölkerung hat sich durch die allseits verfügbaren Lebensmittel in der Supermarkttheke, die immer gleich aussehen und immer da sind, doch etwas sehr von der Produktion entfernt. Und da möchten wir einfach es schaffen, der Gesellschaft wieder ein bisschen näher zu bringen, was eigentlich für Wert hinter Ernährung steckt, vor allem hinter frischen Produkten. Und auch nicht nur, wie man besser einkauft, sondern eben auch, dass man das Eingekaufte dann sehr, sehr viel umfangreicher benutzen kann und vielseitiger. Und das eben über sehr, sehr positive Erfahrungen in einem eigenen Garten, aber eigener Gartenleid sozusagen, weil wir übernehmen viel Verantwortung für unsere Kunden. Und da kommt dann eben auch das Teambuilding ins Spiel. Wir möchten explizit nicht nur Privatmenschen ansprechen, sondern eben Privatmenschen in dem Ort, in dem sie sehr, sehr viel ihrer Zeit verbringen. Und das ist eben der Arbeitsplatz. Und da ist uns selber in verschiedensten Arbeitspositionen und vor allem im Konzern auch aufgefallen, dass das Teambuilding dann doch ja nicht der kreativste Moment ist, obwohl es ja eigentlich dafür da ist, mal aus dem Alltag rauszugehen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass man diese beiden Aspekte, Selbstverwirklichung im eigenen Garten, besserer Konsum, mündigerer oder bewussterer Konsum und eben ein schönes Teamprojekt verbinden kann.
Du hattest jetzt gesagt, das Anbauen näher bringen. Und ich fand das interessant, weil es eben ein Prozess ist, der ja früher sehr, sehr viel näher bei jedem Einzelnen lag als heute. Und ich erinnere mich immer an diese Zwiebel, die mir in der Schule gezeigt wurde, wenn es ums Mittelalter ging, was später auch in der Mediavistik im Studium wieder kam, dass so 98% der Bevölkerung eigentlich aus Bauern bestanden, Landwirten. Und dass dann nochmal 1% Klerus und 1% Adel dabei war. Aber der Rest war stand diesem Thema eigentlich schon sehr nahe. Und jetzt ist lange Zeit die Entwicklung hat die Entwicklung stattgefunden, sich davon zu entfernen. Und so wie du es gerade erzählt hast, klang es im ersten Moment, als würdet ihr ein neues Thema aufmachen und den Menschen das wieder neu nahe bringen müssen. Ist das so die Empfindung von euch oder seht ihr schon, dass es noch eine Verwurzelung gibt, kulturgeschichtlich der Menschheit zur Landwirtschaft?
Ja, in den Städten ist das Gros der Menschen, glaube ich, schon sehr weit weg von der Landwirtschaft. Und es gibt ja wirklich Studien, die sagen, dass es Kinder gibt, die ganz ohne Kontakt zu frischen Lebensmitteln aufwachsen in ihrem Alltag. Und das zeigt einfach schon, wie sehr wir hin zu Convenience-Produkten in Plastik verpackt abgedriftet sind und weg von der eigentlichen Produktion. Und dann kommt eben noch dazu, dass der Bauer oft in einem schlechten Licht dargestellt wird als derjenige, der bösartig seinen Boden zerstört. Und dabei wird immer außer Acht gelassen, dass der ja auch nur auf den Marktdruck reagiert und eben ein sehr kapitalintensives Geschäft führt und es schwierig ist, dort bei den geringen Margen auch noch proaktiv Angebot zu schaffen, wenn es keine Nachfrage gibt. Und genau oft in diese Lücke möchten wir eigentlich reingehen und der auch schon privat wachsenden Urban Gardening Szene, die eben diesen Bezug wiederherstellt. Man hört auch von immer mehr jungen Leuten, die sich auch in das umkämpfte Kleingartengeschäft reinwagen privat, aber auch natürlich ganz viele neuartige Lösungen von verschiedenen Bauernhöfen, die Felder zum Mitmachen zur Verfügung stellen, bis hin zu diesen besagten Urban Gardening-Initiativen auf verschiedensten Böden, sei es Friedhöfe, sei es Hochbeete, auf alten Parkplätzen. Also wie die Natur sich versucht langsam den städtischen Raum wieder zurückzugewinnen, um kleinteiliger, regenerativer zu produzieren. Und da möchten wir einfach als Beschleuniger auch dienen. Und um nochmal auf Walters Frage von vorhin zurückzukommen, was macht uns eigentlich sozial, warum sind wir ein soziales Business, ist zweierlei. Einerseits der eben schon angesprochene Effekt der Umweltbildung in der Gesellschaft, also einfach mal zeigen, was wächst eigentlich wo, aus der Stadt rausschauen, ohne wirklich weit gehen zu müssen und sagen, wie ist eigentlich unser Wetter, was kann hier überhaupt wachsen und wann kann es hier wachsen. Dann ist der zweite Effekt eben, diesen Initiativen eine Lebensgrundlage zu bieten, denn im Endeffekt geht das Geld von den uns bezahlenden Kunden direkt in Kollektive, gemeinnützige GmbHs, Vereine, die sich wiederum darum bemühen, in ihren Kiezen, in ihren Vierteln, in ihrer Gemeinschaft dafür zu sorgen, dass mehr Menschen mit der Natur in Kontakt kommen mit dem Gemüseanbau und darum ein direkter Transfer stattfindet hin zu gratis Umweltbildung für die, die es sich eben nicht leisten können. Mhm. Und den Austausch zwischen den Leuten, deswegen wäre das dritte gewesen.
Ich würde das gerne noch ein bisschen genauer verstehen. Wie funktioniert das? Also ihr bietet Veranstaltungen an, dort kommen Angestellte, Führungskräfte, wie auch immer hin, die bearbeiten etwas im Urban Gardening-Kontext. Also das kann ein Kleingarten oder sowas sein und da treffen die sich mehrmals. Und dafür bekommt ihr Geld und von diesem Geld fließt dann etwas wohin? Diesen Punkt hatte ich noch nicht genau verstanden.
Ja, ich kann ja einfach mal ganz kurz die Saison, den Saisonzyklus beschreiben, weil dann kommen, glaube ich, eigentlich alle Ströme so zur Geltung. Ja. Im Endeffekt geht es ja so, dass wir Mitte April in eine Saison reinstarten, in der eine Firma als Firma eine Patenschaft für ein Beet, für eine Fläche übernimmt. Sei es nun bei einem kleinen Bauern, der stadtnah ist, oder eben in dem Urban Garden. Mhm. Und diese Fläche nach ihren eigenen Ideen bepflanzt. Das machen wir so, dass wir denen Rezepte vorstellen. Und diese Rezepte dann sozusagen wie bei einem guten Einkauf, die Einkaufsliste sind, in der man sich sozusagen dann aussucht, wie man seine Fläche gestalten möchte, eben nach den eigenen Geschmäckern. Mhm. Dann wird die Fläche bestellt. Das ist sozusagen das erste Event schon. Und im Laufe der Saison geht es dann je nach Intensität des Abos mit 3 bis 5 weiteren Events voran, sodass alle 6 bis 9 Wochen ungefähr wieder ein Event stattfindet mit circa 20 Leuten an der Fläche, wo dann der Vegetationsfortschritt angeschaut wird, also ein Teil Gartenarbeit, aber auch drumherum Thema Gartenarbeit intensiviert wird, zum Beispiel zu den Insekten, die dort mithelfen, zu dem Humus, der aufgebaut wird, zum Wurzelwerk. Dann gibt es einen Mittelteil in jedem Workshop.
Wie lange dauert so ein Event ungefähr?
Wir haben das auf 3 bis 4 Stunden angesetzt.
Ah ja.
Und in dem Mittelteil nach ungefähr einer Stunde 15 Gartenarbeit geht es dann dahin nochmal das Ganze zu kontextualisieren. Also haben wir ein Netzwerk aus Experten und Coaching-Partnern, die zu verschiedenen Themen einen kurzen Impulsvortrag halten, sei es eben die Ernährung am Arbeitsplatz, sei es Vitalität durch die verschiedenen Inhaltsstoffe, sei es die Nährstoffverwertung im Bauch oder im Darm, sei es eben dann aber auch psychologisch, sei es Achtsamkeit, mentale Gesundheit am Arbeitsplatz und so weiter, wie man eben durch eine gesunde Ernährung und eine gute Gemeinschaft als Team zusammenwächst. Und im dritten Teil wird dann eben lecker gekocht, weil unsere Rezepte auf die Saisons angepasst sind. Und so verlebt man dann den gesamten Sommer bis zum Herbst. Und wir zahlen dann eben einen Teil der uns gezahlten Gesamtpreises natürlich an die Partner. Und das sind einmal die Flächenpartner. Das heißt, das wird direkt durchgeleitet an die Flächenpartner als Pacht. Und die können dann eben mit dieser Pacht oder wenn sie auch Workshops geben, auch mit den Workshop-Honoraren, dann wiederum ihren Garten weiterentwickeln oder in andere Projekte investieren. An unsere Coaching-Partner und an den Bereich Overheads und wir selber versuchen, so wenig wie möglich da rauszunehmen und trotzdem unsere Profitabilität zu wahren.
Ich würde gerne fragen zu der Gruppe. Du hast ja den Ablauf gerade so schön beschrieben und wie das funktioniert. Diese Gruppe, die setzt sich ja dann zustande aus Leuten, die vielleicht in einem Unternehmen ein Team bilden. Du sprachst gerade von 20. Das ist schon eine sehr große Teamgröße. Wahrscheinlich macht ihr das auch mit weniger großen Gruppen, könnte ich mir vorstellen. Ja, also.
Genau, wir rechnen mal mit bis zu 20 als eine Einheit sozusagen, weil wir eben das nicht so stark auf kleine Teams festlegen wollen. Wir wollen auch da sind wir im engen Austausch mit sowohl Personalern als auch Office-Managern, die im gleichen Bereich sind und wir versuchen da auch eine Cross-Funktionalität herzustellen, wenn das gewünscht ist oder eben es an die Teamleiter zu geben, die mit ihren Teams kommen oder zwei Teams, die vielleicht bald mal kooperieren oder eben auch ganz neue Ansätze hin zu einer Art dynamischen Fähigkeitsentwicklung, schauen, wie kann man vielleicht gewisse Soft Skills stärker fördern oder wie kann man Projektteams, die bald zusammenarbeiten, schon mal auf dem Feld ein gemeinsames Projekt machen lassen. Also das ist ganz, ganz frei in der Hand unseres Kunden, wie die einzelnen Gruppen zusammengestellt werden. Es müssen ja auch nicht immer die gleichen 20 über die ganze Saison das machen, wenn es nicht nur, es kann auch nur ein First-Come-First-Serve-System sein. Das ist wirklich, da haben wir ein paar Ideen und beraten unsere Kunden natürlich auch in der Hinsicht, wie wir das als sinnvoll erachten, wenn das gewünscht ist. Aber es kann natürlich auch ganz frei entschieden werden, weil das Thema Gruppenbildung ist jetzt ja nichts, was wir erfunden haben und Neues. Deswegen wollen wir da auch nicht zu doll in die schon existierenden Strukturen eingreifen, wenn es die gibt.
Ihr habt aber ja dann jetzt zwei Gruppen, die ihr anspricht, beziehungsweise eigentlich sind es ja drei. Ihr habt einmal diese Flächenpartner, die überhaupt den Raum zur Verfügung stellen. Dann habt ihr die Verantwortlichen, also die Personalverantwortlichen in den Unternehmen und dann die Gruppe selber. Und wie schafft ihr es, die zu begeistern? Was erzählt ihr jeweils beiden Seiten, damit die sich gerne auf das Projekt einlassen?
Ja, das sind drei verschiedene Punkte im Endeffekt. Unsere Partnern, sei es Flächen oder auch Coaches, können wir eben natürlich eine Plattform bieten, sich zu zeigen, Kunden zu generieren, ohne die Sales-Arbeit selber machen zu müssen. Das heißt, das übernehmen wir für die. Wir bringen denen im Endeffekt Umsatz, ohne dass sie sich verbiegen müssen. Wir achten ganz, ganz stark darauf. Wir haben zwar gewisse Kriterien, nach denen wir auswählen, aber danach achten wir sehr stark darauf, die in ihrer Individualität und Persönlichkeit, sowohl bei den Kursen als auch bei den Flächen, so Kollektive haben wir auch eine gewisse Persönlichkeit, abzubilden und da nicht irgendwie einzuschreiten, sondern ein Gartenprojekt ist, wie es ist und wir passen uns damit unseren Gästen und Kunden im Endeffekt an. Das heißt, ohne Verstellung bekommen die Umsatz, können ihre Missionen raustragen, denn da geht es ja darum, vielen Menschen das Thema Ernährung und Gemüseanbau und Sensibilität für das Thema Umwelt nahezubringen. Und eben, wir können denen bieten, die Leute kommen nicht, wie oft anders, einmal zum Buddeln, sondern die kommen wirklich für ein Projekt, mit dem sie sich identifizieren und das denen einen Mehrwert auch im Büro und im Alltag bietet. Und darüber ist, erhoffen wir uns und die sich auch natürlich einen bleibenderen, das Wort ist natürlich immer sehr ausgelutscht, aber nachhaltigeren Effekt auf der sozialen Ebene. Den Unternehmen, den Personalern können wir eben ganz klar auch wissenschaftlich belegte Fakten zum Thema, wie sich Gartenbau auf die Psyche auswirkt, bieten. Ganz klares Thema Prävention dort in der Hinsicht. Wir sind auf dem Weg, uns als betriebliches Gesundheitsmanagement zertifizieren zu lassen. Aber natürlich sind auch das Thema Betriebsausflug und ja, das klassische Aktivitätenbudget Dinge, die einfach für eine intrinsisch motivierte gemeinsame Arbeitsatmosphäre sprechen und eben einfach ein Thema zu haben, zu kreieren, um das sich dann vieles drehen kann, im Sommer einfach draußen zu sein. Und das widerspricht ja nicht, trotzdem im Herbst mal eine Weihnacht oder im Winter eine Weihnachtsfeier zu machen. Im Februar kann man trotzdem noch drinnen Aktivitäten unternehmen. Es ist nicht so, dass wir versuchen, sämtliche anderen Teambuilding-Events zu ersetzen, sondern nur eben den Sommer sinnvoll zu gestalten.
Das ist auch wirklich sinnvoll vor dem Hintergrund der Pandemie, in der wir ja noch voll stecken, dass das eine Draußenaktivität ist. Und ich habe mich jetzt gefragt, wie wirkt sich denn der Gartenbau auf die Psyche aus?
Ja, das ist eben sehr schön, dass es eine Aktivität ist, die wirklich fast ja, jeden anspricht im Endeffekt. Am Anfang leicht skeptisch, aber wir haben das mit vielen verschiedenen Persönlichkeiten angetestet und dieses Lächeln im Gesicht, diese tiefe Begeisterung, wenn man das Korn oder das Saatkorn gesehen hat, wie es in den Boden geht und dann 8 Wochen später den Salatkopf erntet, das habe ich sonst echt selten gesehen. Dafür muss man schon einen wirklich sehr hochdotierten Wettkampf gewinnen, um dieses Glücksgefühl zu bekommen. Und das so einfach gibt es wirklich selten. Also es ist wirklich eine ja, hohe, große Menge an Glücksgefühlen, die da ausgeströmt wird und eben dieses, ja, allein wenn man überlegt, wie viele Redewendungen es gibt, die daherkommen, die sich positiv in der Sprache konnotiert haben über die Jahrhunderte, zeigt schon, wie schön es ist, sowas Eigenes zu erschaffen, ohne viel monetär investieren zu müssen und einfach etwas Natürliches wachsen zu sehen.
Ja, tatsächlich Führungskräfteentwicklung oder Personalentwicklung ist ja auch Wachstumsentwicklung. Es geht ja in der Regel um Wachstum von Wissen, von Skills, von Persönlichkeit und so weiter. Jetzt ist trotzdem die Frage, Vicky, an dich als Personalerin, wenn du von diesem Angebot so hörst und du gehst mal so ganz strikt in deine Personalerin-Rolle als Personalentwicklerin, würdest du dieses Konzept einkaufen, beziehungsweise würdest du deinem Top-Management empfehlen, beispielsweise Führungskräfte zusammen gärtnern zu lassen?
Also jetzt bin ich ja gerade in keiner festen Organisation, sondern freelance, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn einer meiner Kunden vielleicht selbst ein nachhaltiges Wachstumskonzept verfolgt und eben ein Team zusammenstellt, das über einen sehr langen Zeitraum miteinander sehr erfolgreich zusammenarbeiten soll, dass sich das dann lohnt. Ich denke jetzt, keine Ahnung, vielleicht für ein Startup, in dem es auch einfach mehr Wechsel gibt, ist es vielleicht sehr ehrgeizig zu sagen, man bleibt ein halbes Jahr genauso zusammen. Deshalb ist ja auch aber die Option, die du genannt hast, Hanno, dass man vielleicht auch mal in einer anderen Gruppe zusammenarbeitet. Und da ist natürlich dann schade für die, die später kommen, die das Korn nicht selber in die Erde gesteckt haben. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn das ein Team sein soll, bei dem vielleicht auch genug Zeit da ist, über einen längeren Zeitraum die Zusammengehörigkeit zu entwickeln, das dann Sinn macht, weil es ja doch dauert, bis alles wächst. Und das ist, glaube ich, nicht die Kurzfristlösung, die man sich aussuchen sollte als Unternehmen. Aber ich habe darüber auch, ich hatte jetzt noch keinen konkreten Use Case, in den ich das mal reingedacht habe. Aber ich glaube, die Begeisterung wäre da jetzt gerade in Berlin in einem urbanen, ja doch von Nachhaltigkeitsbewusstsein geprägt Milieu, in dem meine Kunden sich eigentlich bewegen, würde das schon gut ankommen. Das ist natürlich immer eine Kostenfrage auch am Ende.
Ja, da versuchen wir auf jeden Fall auch genau das im Blick zu haben, dass wir jetzt nicht, weil wir 5 Events anbieten, auch 5-mal so teuer sind wie andere Angebote. Wir versuchen da wirklich auch den Leuten zu zeigen, dass es nicht immer nur um den Preis geht, sondern dass eben das Projekt das Wichtige ist. Und klar können wir nicht mit dem einmaligen Adrenalinkick im April bei der Aussaat dienen, aber genau das versuchen wir auch, oder genau diesem einmaligen Adrenalinkick, den vielleicht viele im Klettergarten beim Teambuilding suchen, versuchen wir eben auch eine Alternative entgegenzusetzen und zu zeigen, es gibt auch noch andere Charakterzüge in der Vielfalt der Angestellten und Mitarbeitenden, dass man da eben auch vielleicht mal ein paar andere Glückshormone freisetzen möchte und dass Adrenalin nicht das Einzige ist.
Ja, ich hatte mich gerade noch gefragt, also so wie die Maßnahme, also so wie du uns das Projekt gerade vorgestellt hast, habe ich jetzt auch gedacht, Walter, hast du damals, als du Führungskraft bei dem großen deutschen Telekommunikationsanbieter warst, in dem du warst, hast du damals sowas selbst organisiert oder hat das die Personalabteilung organisiert?
Sowohl als auch. Ne? Also für bestimmte Projekte zum Beispiel während der WM 2006 oder als Vorbereitung für die WM 2006 haben wir viel selbst organisiert an solchen Teamentwicklungsevents. Und es gab aber auch welche, die wurden von den Personalerinnen oder Personalern organisiert. Was mir so durch den Kopf geht dabei, also die Verbindung des gemeinsamen Tuns und Handelns mit einer Aktivität, die bezogen auf die fachliche Zusammenarbeit einzahlt. Diese gemeinsame Stimmung, ja, diese Emotionalität, ne, die während so einer Veranstaltung entsteht, durch das gemeinsame Zusammenwirken dann versuchen, direkt einzubringen in fachliche Themenstellungen. Das würde ich, glaube ich, so anders machen, als ich es erlebt habe zum Teil, wo das dann doch sehr gestreckt war. Hier ist das Event und danach sind wir alle wieder in die Firma und haben alle wieder unseren fachlichen Themen nachgehangen. Also da eine engere Verknüpfung.
Es ist schön, dass du das sagst, weil genau das Gefühl hatte ich auch in meinen knapp 2 Jahren im Konzern, dass viele solche Events doch irgendwie verpuffen kurz danach. Also sich da kein Link bildet zum Alltag. Und genau dafür haben wir eben diese Kontextualisierung in der Mitte eingebaut, wo wir genau das, was du gerade sagtest, herstellen wollen. Sei es über einen Coach aus unserem Netzwerk, aber es kann natürlich auch eine kollegiale Beratung im Peer sein, in der Gruppe oder über jemanden, den die Firma schon vorher kennt oder vorher gerne engagiert hätte. Also das muss auch wiederum nicht von uns kommen. Wir wollen nur halt so viele Entscheidungen abnehmen, die wir können, wenn das gewünscht ist. Wir können aber auch sehr viel offen lassen für unseren Kunden, wenn es da schon Ideen zur Selbstverwirklichung gibt und man eben einfach diese Gartenfläche auch als Seminarraum nutzen kann, der nur vielleicht ein paar mehr kreative Gedanken hervorruft. Das könnte theoretisch auch einfach ein Workshop zum irgendeinem Projektthema, das ansteht, dort stattfinden. Das ist natürlich auch möglich. Also diese Stunde in der Mitte ist relativ frei gestaltbar. Da ist nur genau dieser Ansatz, die positiven Emotionen, die bei einem nach einer Stunde Gartenarbeit und nach der Entspannung, die dadurch entsteht, schon hervorgerufen sind, dann eben auch direkt zu nutzen, den Impuls, die Inspiration für den Arbeitsalltag zu schaffen und das Ganze dann durch die Kulinarik sozusagen abzurunden. Uns gibt es erst seit Anfang dieses Jahres die Idee gibt es seit letztem Sommer und dann hat sie sich in einem Zweierteam mit Milosz und mir so konkretisiert, dass wir uns dann im Winter November dazu entschlossen haben, das zu intensivieren und wir dann sozusagen auch auf Mitgründersuche gegangen sind und damit wir jetzt ein Team aus 4 sind, das wirklich sehr schön komplementär aufgestellt ist und wir in den Bereichen, in denen wir auch sind, in denen wir uns aber auch erst reinentwickelt haben über verschiedene Ideen, die wir angetestet haben, jetzt seit Anfang der Saison sozusagen am Markt sind, theoretisch in einer Pilotphase, die bis jetzt die Saison geht und im nächsten Jahr starten wir mit dem Vollprodukt. Also noch niemand, der das jetzt hört, hat irgendwas verpasst. Wir haben mit aufgeregten Kunden unsere verschiedenen Elemente getestet, was natürlich leider auch ziemlich genau überlappte mit dem Ausbreitung von dem Coronavirus hier in Deutschland. Und dementsprechend ist nicht zu der Intensität an Pilotierung natürlich kam, die wir uns gewünscht hätten. Natürlich wird es erstmal 2,5 Monate nach hinten verschoben, bis wir überhaupt das erste Mal was testen konnten. Und dann sind natürlich viele der geplanten Saisonerlebnisse schon etwas verkürzt worden. Und dementsprechend haben wir das Ganze auch dann nicht sich selbst kannibalisieren lassen, sondern haben gesagt, okay, wir machen keine abgespeckte Saison, weil das ist die Saisonangebot, dieses Saisonprojekt ist das, was uns jetzt am Anfang ausmachen soll, sondern wir testen verschiedene Eventformate an und da sind wir gerade mitten dabei, mit verschiedenen Pilotgruppen die verschiedenen Arten von Events zu testen, um da wirklich mal die Routine reinzubekommen, die es braucht, um so einen 4-Stunden-Nachmittag durchzuleben. Da haben wir verschiedene Backgrounds von den Teilnehmenden, also sowohl in der Hierarchie als auch von der Unternehmenshintergrund. Und genau, sammeln jetzt im Herbst unsere Erfahrungen, um dann das Saisonprodukt im Frühjahr voll launchen zu können.
Du hast ja gerade schon gesagt, die Idee für das Ganze war geboren letztes Jahr und du hast gerade auch deine 2 Jahre Konzernerfahrung eingebracht. Wie kam es, dass du heute ausgerechnet das tust, was du jetzt tust? Wie kam es zu Grown und wie war das vielleicht die logische Konsequenz aus allem, was du bisher getan und erlebt hast?
Ja, wenn man im Nachhinein schaut, dann macht es irgendwie Sinn, aber ich habe in den Momenten, sagen wir jetzt, meinem Aufwachsen auf dem Land und sozusagen das Erleben von Natur auf dem angeschlossenen Biohof, oder nicht angeschlossen, aber im Dorf auch liegenden Biohof, also meine Eltern sind selber nicht keine Agrarer sozusagen.
Bist du, Moment, du bist nicht auf dem Bauernhof aufgewachsen dann?
Ja, indirekt. Ich habe da mehr Zeit verbracht als in meinem Elternhaus, aber meine Eltern haben keinen Bauernhof.
Okay. Mhm.
Es gibt auf der Webseite diesen lustigen Spruch, dass du schon, als du 14 warst, gefragt hast, ob dich nicht die Nachbarn adoptieren können, damit du Trecker fahren lernen kannst.
Genau, das sind genau die Nachbarn, mit denen ich sehr viel Zeit verbracht habe. Und man eben als Sohn von Landwirten damals, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, schon mit 14 den Treckerführerschein machen kann. Und deswegen hatte ich meine Eltern dann gebeten, mich zum 14. Geburtstag von den Nachbarn kurz adoptieren zu lassen, bis ich meinen Führerschein habe, um dann ein Jahr später wieder zurückzukehren. Genau, also es war schon ein sehr, sehr, sehr intensives Thema in meiner Kindheit und ich habe das sehr geliebt, dort zu sein und dann irgendwie genau diesen Draht irgendwann wieder verloren, aufgrund der weiterführenden Schule, die dann in der Stadt war und Sport, der dazu kam und plötzlich war man gar nicht mehr so viel, hatte man nicht mehr so viel Zeit und das Thema Garten und Landwirtschaft geriet etwas in den Hintergrund. Ja, und so habe ich selber diesen Drift erlebt, den in knapp 10, 15 Jahren, den vielleicht die Gesellschaft sonst auch erlebt hat. Und zwar plötzlich war Gemüse bei mir auch nur noch ein Supermarktprodukt. Mhm. Und das hat mich dann irgendwie im Laufe des Bachelors doch geärgert, als ich dann da saß und über so viele spannende, verschiedene Innovationstheorien gelesen habe und mich gefragt habe, was ist eigentlich eine Landwirtschaft? Wie funktioniert das eigentlich da? Und mich sozusagen auf die Wurzeln zurückbesonnen habe. Und dann habe ich eben ein Praktikum gemacht bei einem großen Landmaschinenhersteller nach dem Bachelor und habe darüber eben dann wieder gesehen, was es an Innovationen gibt. Ich hatte das Glück, dort in der Corporate Strategy Bereich auch so eine Art Startup Screening regelmäßig zu machen und zu schauen, was geht eigentlich in der AgTech-Branche, in welche Richtung entwickelt sich das, was für Projekte gibt es da. Ja, und so bin ich dann peu à peu mehr in diesen Gedanken gekommen, habe mich dann in meinem Master, der sich so auf der Makroebene um Strategie kümmerte, auch immer wieder, wenn es um Innovation geht, um den Agrarbereich gekümmert, habe mich in meiner Masterarbeit um Innovation in Landwirtschaft gekümmert, obwohl es nicht Schwerpunkt ist, war ein ganz normaler Master an der Erasmus-Uni in Rotterdam, also ohne Agrarbezug, ich war nicht in Wageningen. Trotzdem mit dem Thema beschäftigt und so wuchs dann so langsam dieser Gedanke in mir, vor allem als ich dann noch Rotterdam in einem sehr urbanen Kontext gewohnt habe. Die Stadt ist zwar von Einwohnerzahl nicht sehr groß, aber hat ein unglaublich urbanes Feeling und auch schon sehr viele Urban Gardening-Projekte. Da gibt es sogar einen schwimmenden Kuhstall, in dem man frische Milch bekommen hat mitten in der Stadt. Und da ist mir eben aufgefallen, was da alles möglich ist. Und ja, dann an einer sehr entrepreneurfreundlichen Stadt dann einfach mal diesen Geist mitbekommen und im Kämmerlein selber nachgedacht, was ich dazu beitragen kann. Und dann kam ich eben darauf, dass auf meiner Position aus, meiner Ausbildung aus, der Fokus auf den Konsumenten, der ist naheliegender, anstatt jetzt nach einer neuen technischen Weiterentwicklung zu gehen. Weil im Endeffekt nur Fortschritt in der Technik bringt auch nicht die ultimative Lösung, wenn der Kunde es nicht weiß, was dahinter steckt und den Preis nicht wertschätzen kann oder es nicht kauft.
Also jetzt ist ja die Frage, du könntest ja trotzdem, du hast ja die Abschlüsse auch erwähnt, die du gemacht hast und die Erfahrungen, die du gesammelt hast, du könntest ja trotzdem einfach in einem großen Konzern arbeiten zum Beispiel. Wieso war der Impuls da, selber was zu gründen?
Ich finde immer das Wort Selbstverwirklichung und merken, was man am Ende des Tages getan hat, das klingt so egoistisch, aber im Endeffekt, glaube ich, ist es das zum Teil, weil ich einfach mich besser fühle, wenn ich merke, ich habe irgendwie etwas getan, was nicht nur mir gerade irgendwie das Stundenkonto gefüllt hat, sondern auch wirklich was bewegt hat. Und deswegen war es für mich auch ganz wichtig, wenn ich was mache, dann muss es sinnvoll sein. Und ich werde jetzt nicht versuchen, nur irgendeine Convenience-Lösung, eine weitere zu entwickeln, sondern wenn, dann muss es irgendwas, einen haptischen Wert kreieren, der auch Menschen ja, einen Mehrwert bietet und vielleicht den gleichen Mehrwert, den ich gerade mir gewünscht habe. Und dann habe ich zufällig eben auch gesehen, dass das ein gesellschaftliches Problem ist und was es eigentlich für einen positiven Effekt hat, sich mit Ernährung zu beschäftigen. Und ja, deswegen war es für mich einfach ein unglaublicher Reiz, das zu testen. Und es fühlte sich, ich habe immer im Bachelor gesagt, ja, das Thema Gründen ist spannend, aber nur, wenn sich die richtige Idee bietet. Und dann dachte ich letzten Sommer, als die Masterarbeit abgegeben war, doch irgendwie, das ganze Ding macht ein bisschen Sinn. Und dann habe ich das noch 2-3 Monate nebenher gemacht und versucht, mich zu bewerben, aber konnte mich irgendwie nie richtig auf die Bewerbung konzentrieren. Und dann, ja, das erste Accelerator-Programm gesehen, was zufällig auch noch von meiner Bachelor-Uni, also hier in Münster, angeboten wurde. Und dann dachte ich, das muss jetzt mal gemacht werden und habe das einfach mal der Intuition gefolgt, dem Bauchgefühl gefolgt und gesagt, das ist eine Bewerbung, auf die ich keine Lust habe, zu denen ich mich quälen muss, das bringt doch alles nichts mehr. Das, worauf ich wirklich Lust habe.
Schön. Und das Problem, über das du gerade schon sprachst, oder beziehungsweise die Lösung, ist ja die nachhaltige Landwirtschaft. Und da geht es ja auch darum, ich habe mit Walter im Vorgespräch darüber geredet, welche Aspekte dieses Themas für uns ganz besonders interessant sind. Und wir sprachen schon über die Anzahl der Menschen, ob sich was verändern oder beziehungsweise ob überhaupt nachhaltige Landwirtschaft mit so vielen Milliarden Erdenbewohnern geht und ob man dazu vielleicht eine Dezentralisierung der Landwirtschaft anstreben sollte oder ob das vielleicht dann über künstliche Landwirtschaft beziehungsweise chemisch erzeugte Produkte gehen könnte. Was ist deine Einstellung dazu? Ist das die Lösung für die ganze Bevölkerung?
Wir sprechen immer sehr gerne von regenerativer Landwirtschaft als Konzept, das eben eine schöne Mischung ist aus reinen Bioprodukten, die aber immer noch auf der gleichen Monokultur basieren wie die konventionelle Landwirtschaft, aber eben auch neue Aspekte mit einbringt, je nachdem, was die Umgebung ist. Es kommt ganz wirklich darauf an, wo man ist und was sich für die Gegend anbietet und auch wie die Arbeitskraft da möglich ist. Zum Beispiel dezentrale Landwirtschaft, da kommt das Stichwort Permakultur natürlich sehr schnell auf, weil es eine sehr, sehr effiziente Landwirtschaft ist, was den Output pro Quadratmeter oder pro Hektar angeht.
Natürlich. Was heißt denn Permakultur?
Kannst du das kurz sagen? Permakultur ist ein System, das in den 80ern erfunden wurde und dafür auch ein Nobelpreis vergeben wurde, das eben die volle Dreidimensionalität eines Feldes ausschöpft und da versucht, eine Biomimicry sozusagen zu erstellen, also die natürlichen Prozesse so stark wie möglich zu kopieren, aber dabei im Endeffekt, wenn man auf den ersten Blick reinschaut, ein Chaos zu kreieren, denn man versucht, so viele Pflanzen wie möglich miteinander zu interagieren zu lassen, auf kleinstem Raum ganz viele Pflanzen zu haben, die dauerhaft, also permanent bewirtschaftbar sind und das ganze Jahr über Ertrag bilden, weil sie eben so komplementär sind und sich deswegen auch keine Nährstoffe klauen und dem Boden dann gleichzeitig, wenn die eine Pflanze sozusagen vorüber ist, wieder Nährstoffe dann auch durch das Verrotten zurückgibt und damit der Boden konstant auf einem hohen Mineralstofflevel bleibt und trotzdem kontinuierlich, ohne dass man Fruchtwechsel, ohne dass man Pausen braucht, soliden Ertrag abwerfen kann. Also eine sehr, sehr intensive, aber auch effiziente und handarbeitlastige. Also versucht man, das etwas zu reduzieren, zu schauen, gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten. Da kommt dann Agroforst ins Spiel, wenn man es auf großem Niveau macht. Und so ist es eben, die regenerative Landwirtschaft versucht dann immer standortbezogen das Optimale zu finden. Aber wenn man mal in die Statistiken schaut, ist es ja so, dass die Lebensmittelproduktion jetzt schon deutlich über dem Bedarf liegt. Es ist nur eine falsche Verteilung und ein falscher Konsum, die dazu führen, dass wir Lebensmittelknappheit in einigen Regionen haben. Also es wird ganz, ganz viel aus Regionen, wo es eh schon knapp ist, in den globalen Nordwesten transportiert, um dann hier bei zum Beispiel verschiedenen Gemüsearten zu 40% in der Tonne zu landen. Entweder weil es im Supermarkt nicht gekauft wird oder eben weil die Privatpersonen nicht in der Lage sind, es dann rechtzeitig zu konsumieren. Und dementsprechend ist es doppelt verloren gegangen. Und wenn man einfach da mehr darauf achtet und wirklich nur das importiert, was auch benötigt wird, dann wäre auch in anderen Regionen, die jetzt an Lebensmittelknappheit leiden, deutlich mehr übrig geblieben. Und auch das ist unser Beitrag, den wir hoffen zu leisten. Und weswegen wir zum Beispiel uns auch auf Unternehmens-Events konzentriert haben jetzt zu Beginn, weil wir einfach gedacht haben, Unternehmen sind der Multiplikator, der uns in mehr Köpfe bringt oder unsere Idee und dieses Bewusstsein vielleicht schneller in mehr Köpfe bringen kann, als wenn wir versuchen, Einzelkunden zu gewinnen. Also wirklich, es geht uns wirklich darum, diese Idee des bewussten Lebensmittelkonsums optimal für alle Parteien groß zu machen und da im Endeffekt der erste Dominostein zu sein, der vielleicht das erste bisschen des Auges öffnet und zeigt, was eigentlich möglich ist, durch viele, viele kleine Änderungen, die nichts mit Verzicht zu tun haben, sondern einfach nur mit einem anderen Blickwinkel. Mhm. Und dann eben auch die Möglichkeit bieten. Ich glaube, das ist ein Prozess, der sich ganz natürlich ergibt, ob es jetzt eine dezentrale oder wie auch immer geordnete Landwirtschaft in der Zukunft geben wird. Es ist nur wichtig, dass Anreize auch für die Produzenten geschaffen werden, Schritte zu gehen. Da liegt es auch nicht nur beim Konsumenten, aber zum großen Teil, dass einfach preisliche Anreize geschafft werden, dass es eben der Wandel möglich ist, hin zu einer arbeitsintensiveren, also lohnintensiveren Landwirtschaft, die dann vielleicht ja, Bio ist, aber auch nicht nur Bio wird, weil das Labeling natürlich auch eine Sache, die sich sehr verselbstständigt hat. Was bringen Bio-Heidelbeeren aus Peru im Winter? Das kann auch nicht. Also dann ist das ganze Thema Bio schon wieder auch fraglich. Also das ist so vielschichtig, dieses Thema. Und da muss man einfach peu à peu dran arbeiten. Jeder von uns, auch wir, sind da in keinster Weise perfekt, sondern versuchen peu à peu zu verstehen, welche Schichten es alle gibt. Und da ist eben positive Erfahrung, was wir glauben, der beste Weg, um das verständlich zu machen. Und kein erhobener Zeigefinger und kein 100-seitiges Dokument, in dem alle Pros und Kontras aufgelistet werden.
Also ist quasi nachhaltige Landwirtschaft regenerative Landwirtschaft.
Ja, unsere Meinung ist ein Mix aus der, je nachdem, was der Standort hergibt, der Anbauweise dann Sinn macht.
Das ist ja was, das geht jetzt ein bisschen weg geht weg von Grom, aber da habe ich ja als Konsumentin gar nicht so viel Einfluss. Das ist ja nicht so, dass auch eine regionale Tomate gekennzeichnet wäre, dass die aus regenerativer Landwirtschaft ist. Wird das vielleicht so ein Trend, also wie zum Beispiel Bio als Gütesiegel, dass es irgendwann mal, dass Produkte aus regenerativem Anbau gekennzeichnet sind? Was ist deine Einschätzung?
Es ist schwer zu sagen, ob daraus wirklich ein Label wird, aber ein Trend ist es auf jeden Fall jetzt schon, wenn man alleine schaut, wie viele tolle lokale Direktvermarkter es schon gibt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Namen nennen kann, aber es ist zum Beispiel die Frische Post in Hamburg, die als größtes Beispiel in Deutschland auf jeden Fall zu nennen ist. Oder sei es Etepetete aus München, die Lebensmittel verschicken, die eben nicht den EU-Schönheitsnormen entsprechen und die bei ihren Landwirten. Erst ist wirklich eine Modenschau im Gemüse. Da sind 15% der Ernte gehen einfach verloren, weil sie nicht den EU-Normen entsprechen. Und warum gibt es die EU-Normen? Weil das die bessere Transportfähigkeit ermöglicht. Also die Gurke ist nicht, das war ja mal vor 10 Jahren schon ein Beispiel für die übertriebene Bürokratie der Europäischen Union, was aber leider eben nur von den Großproduzenten gefordert wurde, damit sie mehr Gurken in einen Karton reinbekommen, den sie dann verschiffen. Also es gibt da auf jeden Fall einen Trend und ich weiß nicht, ob es irgendwann gelabelt werden wird, aber es wird auf jeden Fall mehr Möglichkeiten geben und es wird auf jeden Fall angenehmer und leichter werden, an regionale und saisonale Produkte zu kommen. Und die müssen dann nicht unbedingt, in Münster gibt es auch ein tolles Beispiel mit Annis Bauernbox, also Anni macht das total super, dass sie eben nicht darauf nur achtet, ob das jetzt ein zertifizierter Betrieb ist, sondern eben darauf, dass sie sich selber anschaut, wie die Leute produzieren, was die Bedingungen sind. Es gibt dort auch Fleisch, es gibt auch konventionellen Betriebe, aber es ist eben aus einem kleiner als 30 Kilometer Radius. Also das gleicht dann wieder vieles aus. Und so kann man da schon viel, viel Bewegung erkennen in dem Bereich, wo auch Konsumenten mit wenigen kleinen Schritten ihren Beitrag leisten können.
Also mich
spricht das sehr an, was du erzählst. Da kommen so Bilder hoch. Mein Vater ist Hobbygärtner gewesen und Bio-Hobbygärtner, um genau zu sein. Und wir hatten das ganze Jahr über, also von Frühjahr bis zum Herbst, frisches Saison Obst und Gemüse. Und dann gab es das Winter Obst und Gemüse. Das heißt, er hat das gelagert. Es gab im Winter Äpfel, es gab Sauerkraut, also eingelegte Dinge. Es gab Kürbis, der eben irgendwo kühl lagerte, im Keller oder im Erdloch oder sowas, sodass wir auch im Winter dann eben klassisches Winteressen hatten. Also diese ganzen Bilder kommen jetzt gerade so hoch. Ich frage mich eben tatsächlich, glaubst du wirklich, dass sich das als Trend durchsetzt? Ich meine, das ganze Convenient-Food und TK-Food und was es alles gibt. Also wenn ich mir angucke, was die Leute da so kaufen und essen, glaubst du, dass das tatsächlich sich durchsetzt?
Bin ich fest davon überzeugt, dass es das durchsetzen wird. Und zwar, weil man jetzt schon ganz, also ich habe das wirklich, wir haben das wirklich mal gemacht und in Supermärkte gestellt und beobachtet, wer kauft eigentlich was, wer geht wie an die Gemüsetheken, wer, was sind das für Leute rein? Wir haben nicht alle angesprochen, aber ein paar Interviews auch geführt, aber vor allem einfach mal ganz grob Altersklassen versucht zu definieren.
Ja.
Weil wir genau das, was du gerade ansprichst, auch mal für uns testen wollten. Und es ist vor allem, was wir gesehen haben, deine Generation, die Convenience Food kauft. Und ich habe das bei meinen Eltern
super
gesehen. Und bei den in meinem Alter, also sozusagen 20 minus 2 plus 10 vielleicht, also sagen wir 20 bis 30-Jährigen, ist es eine sehr divergente Richtung. Es ist entweder noch extremer in der Convenience-Ecke oder sehr in der Bio-Ecke. Und Wertschätzung für die Ernährung ist ein ganz, ganz großes Thema, auch wenn man im Freundeskreis spricht. Es gibt immer wieder Gespräche, wo es darauf kommt, kann ich mir das, also ist es überhaupt legitim, wenn ich jetzt von meinem Studentengeld besseres Essen kaufe, als meine Eltern mir das damals als Kind gekauft haben? Lebe ich in einem übertriebenen Luxus, weil ich jetzt mehr Geld für Ernährung ausgebe? Also es wird passiert und Leute haben manchmal ein schlechtes Gewissen, weil sie sich besser ernähren als ihre Eltern. Und das ist ja noch falsch, aber es geht in die richtige Richtung. Sie tun es halt einfach.
Ja.
Und das ist mir ziemlich sicher, dass sich das auf die lange Frist durchsetzen wird, wenn es eben nicht mehr eine rein monetäre Sache ist, sondern man eben die Möglichkeit hat, es selber auch zu produzieren und sich dadurch natürlich auch gewisse Preisunterschiede begleichen, wenn zum Beispiel irgendwann sich die Politik anpasst und die Subventionen auch so anpassen, dass vielleicht ja klimaschädliche Ernährung teurer wird als gute Bio-Ernährung, gerade im Gemüsebereich. Da wird sich hoffentlich noch einiges auch in der Preispolitik ändern, was dann das auch zugänglicher macht, aber die mentale Tendenz ist auf jeden Fall da und wird immer stärker.
Vicky, was meinst du denn dazu? Ich meine...
Ja, ich habe gestern eine Fleischtomate aus dem Garten meiner Eltern gegessen. Die war so gut und heute kam der Lieferservice einer großen Supermarktkette und hat mir eine zwar regionale Tomate gebracht, aber die schmeckte irgendwie nicht so wie aus dem Anbau des Gartens meiner Eltern. Ich verstehe nicht so richtig, warum das so ist. Also die Tomate, die in ganz kleinen Größenordnungen angebaut wurde, die ich gestern hatte, die echte selbst angebaute Fleischtomate, die schmeckte viel mehr nach Tomate. Und ich verstehe nicht ganz, warum das im großen Stil so nicht möglich ist. Ist das, weil die Böden schon so völlig ausgezehrt sind von der Überanspruchung, oder bin ich irgendwie so die einzige Person, die ein Interesse an einer guten Tomate hat? Das glaube ich ja eben nicht. Und das haben wir ja auch gerade gesagt. Ich verstehe immer nicht, warum das so sein muss und auch warum es gerade in Deutschland auch so ist. Ich habe schon aus vielen Ecken gehört, selber tue ich mich da ein bisschen schwerer mit den Beobachtungen, aber dass im europäischen Vergleich Deutschland eigentlich nicht so eine gute Lebensmittelqualität hat bei Obst und Gemüse. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Aber
in Hamburg unterstütze ich einen Verein, der nennt sich die Tomatenretter. Und das ist ganz spannend. Die pflanzen Tomaten an, die sozusagen alte Sorten sind. Also bei den Äpfeln heißen die alte Sorten, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das bei den Tomaten auch so heißt. Das sind Tomatensorten, die sind aus welchen Gründen auch immer nicht geeignet, um im industriellen Maßstab produziert zu werden. Und da kann ich dann auch hingehen, kann Tomaten pflücken. Die stehen auch immer mal auf Märkten. Und wenn ich mich da als Mitglied ausweise, kriege ich auch immer ein paar Tomaten so auf die Hand. Und das ist immer ganz toll. Und die schmecken tatsächlich, die schmecken komplett anders. Also die erinnern mich tatsächlich an die Tomaten, die mein Vater angepflanzt hat im Garten. Aber das sind natürlich alles kleine Pflänzchen, sprichwörtlich. Ja, und diese Tomaten lassen sich offensichtlich wirklich nicht im großen Stil anbauen, sodass der Markt für Tomaten in Deutschland damit schlichtweg nicht austauschbar wäre, denke ich mal.
Genau, also das ist genau der Punkt, den Walter da gerade schon anspricht, dass eben die Züchtung es gemacht hat, dass Geschmack gegen Effizienz eingetauscht wurde. Und es wurde einfach auf gleichmäßiges Wachstum geachtet, es wurde auf schnelles Wachstum geachtet, auf die Stieldichte, auf andere Kriterien, aber der Geschmack im Endeffekt ist jetzt wieder ein bisschen im Fokus, in den Fokus geraten, nachdem es diese Wassertomatenkrise, sag ich mal, ich glaube, das war so vor 10, 15 Jahren, also das total im Verruf stand, holländische Tomaten zu kaufen, weil die nur Wasser schmecken angeblich. Da wurde etwas übertrieben, es wurde ein bisschen gegengesteuert wieder, aber es geht primär um, dass die Pflanzen extrem schnell in die Höhe wachsen. Die werden ja oft auch an einer senkrechten Fläche angebaut, damit sie sozusagen waagerecht durchs Gewächshaus wachsen, weil sie dann ihre Höhe besser ausschöpfen können, als wenn man in die Höhe pflanzen würde. Da ist dann einfach, leidet dann der Geschmack irgendwann. Und es geht nicht gerade bei Gewächshausgemüse geht es nicht nur um den Boden, weil der ist austauschbar, sondern es geht vor allem auch um die Züchtung, die den Geschmack leider wegmachen. Und genau deswegen achten wir auch darauf, dass wir nur Demeter-zertifiziertes Saatgut verwenden, vielleicht sogar irgendwann selber ziehen werden, das müssen wir mal schauen, aber genau, das ist uns auch ganz, ganz wichtig, dass das, was unsere Kunden da bekommen, auch leckeres Gemüse und keine hochgezüchteten Hybride sind.
Ja, ich habe auf jeden Fall sehr viel Lust bekommen, mal selber was anzubauen, tatsächlich im Gespräch und auch das vielleicht mal zu lernen. Da ist ja Grom eigentlich genau das Richtige für, damit man sich mal beginnt, mit dem Thema zu beschäftigen, vielleicht auch im Team, dass es noch ein bisschen mehr Spaß macht und jeder bringt sein Wissen ein. Und da habe ich jetzt überlegt, das fände ich selbst mal gar nicht schlecht.
Ja, genau dafür ist es da, barrierefrei, ohne zu viel Verantwortung. Denn theoretisch könnten unsere Partner auch mal, wenn man eine Woche den Garten nicht pflegen kann, das übernehmen. Also das ist wirklich ein Ausblick, dass es funktioniert. Und man soll nicht plötzlich im Juli vor einem braunen, verrotteten Feld stehen. Das passiert. Dann kann sich die Verantwortung aufteilen. Die wöchentliche Pflege kann sich in Kleingruppen teilen und man kann einfach wirklich den Moment genießen und sich inspirieren lassen, was alles in der Umgebung geht. Wir haben letztens bei uns auf unserem Grom-eigenen Testfeld sozusagen die ersten Wassermelonen geerntet. Auch total tolle Erfahrung. Viel kleiner als die Riesendinger im Supermarkt, aber dafür hatten sie außer Wasser noch anderen Geschmack. Also,
mit oder ohne Kerne?
Die hatten Kerne, ein paar. Ja, war eben auch eine Biosaat und da ist dann das natürlich nicht, die Kerne nicht ganz rausgezüchtet worden. Und ja, so gibt es verschiedenste Dinge, die man vielleicht gar nicht so in seiner Umgebung und auf den eigenen Feldern erwartet. Und genau, dann hoffentlich einfach nur der Anfang hin zu, vielleicht um selber Mitglied zu werden bei einer Solawi oder bei einem Verein wie dem, in du bist, da, Walter, das klingt auch so
krass.
Genau, es soll gar nicht ausschließlich uns geben, sondern wir würden gerne in eine Plattform reinwachsen, in denen wir dann diesen Service noch erweitern können, mehr auf Privatprodukte anbieten können, die dann im privaten Konsum verwendet werden können. Es kann halt irgendwie grundsätzlich nicht sein, dass der Konsum, der eigentlich am besten wäre, wenn er nicht stattfindet, also bei Kurzzeitgütern und Modegütern, da eine extreme Zahlungsbereitschaft besteht, nur weil der eine Schuh dann angeblich vegan ist, nur weil er aus Vollplastik ist. Und bei einem Biogemüse die 30 Cent mehr, die Leute schon schreiend wieder rückwärts rennen lassen. Das ist irgendwie eine falsche Priorisierung und da muss man vielleicht einfach mit positiven Erfahrungen und gutem Geschmack gegensteuern.
Wir kommen ja jetzt so langsam zum Ende, Hanno, und wir stellen am Ende die Frage, die auch Steve Jobs gestellt wurde, als er seinen Vortrag vor Stanford-Studenten gehalten hat, die Frage an dich. Welche drei Dinge möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, mal so als Conclusio? Was ist das, was du teilen möchtest?
Ja, gut, sehr gute Frage. Ich habe Das eine, glaube ich, eben schon mal kurz gesagt, und das war, als ihr fragt, warum ich eigentlich gegründet habe, das war irgendwann dieses Bauchgefühl. Es gibt natürlich ein gewisses Maß an Rationalität, das man lernt und das einem die Gesellschaft lehrt und die Elterngeneration, aber wenn man irgendwann, kann man nicht alles abwägen, sondern es gibt einfach ein unterbewusstes Gefühl, das sich bildet und dem muss man auch mal nachgeben, wenn dann ist die intrinsische Motivation da, auch etwas richtig umzusetzen und sich voll reinzuhängen. Genau, und das ist eben auch mein, das Zweite, was ich sagen würde, ist, den Moment voll zu leben, in dem man gerade ist. Das ist immer ganz, ganz wichtig, die Augen aufzuhalten, den Moment zu leben. Und dann muss man eben auch nicht das Rad neu erfinden, sondern kann, so wie wir es gerade tun, viele Dinge, die es schon gibt, neu kombinieren und daraus trotzdem Mehrwert erschaffen. Also ja, sich inspirieren lassen, indem man eben voll da ist, indem man in dem Moment, in dem man gerade steht. Und das Dritte, was ich ganz, ganz stark gelernt habe in den letzten Monaten, seit ich das mit der Gründung wieder aufgenommen habe, ist, dass es total schön ist, naiv zu sein und einfach rauszugehen und an das Gute in den Leuten zu glauben und an der eigenen Mission teilhaben zu lassen. Denn bei 99% der Menschen kommt dann auch eine Idee, wie man es weiter voranbringen kann, wie man Synergien finden kann, wie es zur Unterstützung kommen kann. Und dieses 1%, was es vielleicht nicht denkt, habe ich Gott sei Dank bisher noch nicht getroffen. Aber ja, ich glaube, so einfach offen und ja, fröhlich im Moment zu sein, bringt sehr, sehr viel und bringt einen sehr viel weiter, um sich auch eben konzentrieren zu können, um dann auch was umzusetzen.
Ja, vielen Dank. Das sind drei sehr schöne Punkte.
Ja, ich habe mich gerade sehr gefreut, dass wir immer diese Frage stellen. Die ist jedes Mal, wird die toll beantwortet. Und auch jetzt wieder vielen Dank, Hanno. Und auch danke für das schöne Gespräch und dass du ja auch in mir und vielleicht auch in dem einen oder anderen, der einen oder anderen, die zuhören, die Lust geweckt hast, mal wieder irgendwie selbst ein bisschen Erde zu kaufen und Samen und was anzupflanzen vielleicht und zu schauen, wie es wird. Was ist denn für diese Jahreszeit? Also wir haben jetzt Anfang August. Was wäre denn jetzt sinnvoll anzupflanzen?
Jetzt im Moment gehen immer noch alle möglichen Salate. Total super, weil Salate sind, also sei es Feldsalat, ist eine super Zeit. Das ist gerade die Kernzeit für diese Feldsalatpflanzung im Freiland. Aber auch zum Beispiel Endiviensalat, Kopfsalate gehen immer noch super. Die wachsen total schnell und üppig und bieten einfach immer eine tolle, frische Grundlage für die Küche. Genau, was immer noch gerade so geht, sind natürlich auch so Winterdinge, die hätte man aber auch schon ein bisschen früher pflanzen können, aber sowas wie Grünkohl ging immer noch, Pastinaken gehen immer noch, Schwarzwurzel, genau. Und ja, die Ernte der schönen Dinge, die man auch dann eben fermentieren und einlegen kann, um sie dann zu lagern. Die Wintervitaminspender, die eben nicht aus Südamerika kommen müssen, sondern so ein, das Vitamin C aus dem Weißkohl, der dann zu Sauerkraut gemacht wurde, ist schon immens.
Mhm. Ja.
Vielen, vielen Dank, Hanno. Sehr schön. Und das freut uns und ich hoffe, euch da draußen hat das auch Spaß gemacht. Ihr hört wieder von uns in 1-2 Wochen zu der nächsten Folge New Social Economy und ich hoffe, dass ihr, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf Grown als Unternehmen vielleicht, einfach mal online geht und bei Google eingibt Grown gemeinsam Natur erleben. Da findet ihr mehr Informationen zu Hanno und zum Projekt und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Hanno.
Tschüss.
Vielen Dank.